Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Willkommen beim Gottesdienst. Wir kommen jetzt zur Predigt. Und schön, euch alle mal wiederzusehen. Aha, die Ratiens wieder zu dritt vorm Display. Eine Sekunde habt ihr gedacht, ich sehe euch. Aber nein, leider gucke ich nur in eine Kamera. Und es ist nach wie vor, für mich jetzt zum zweiten Mal, es ist nach wie vor, fühlt sich doch etwas seltsamer. Na gut, aber besser als gar kein Gottesdienst, auf jeden Fall. Ja, ich freue mich, dass wir zumindest auf dem Weg Gemeinschaft haben können. Gut, dann kommen wir heute zur Predigt. Der Titel lautet Durst. Und schlag schon mal bitte auf, Johannes Kapitel 4. Wir lesen mal im Johannesevangelium das Kapitel 4. Ab Vers 1 lese ich vor. Und zwar heißt es hier: Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings war es nicht Jesus selbst, der taufte, sondern seine Jünger. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte, und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie: Gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau: Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden hatten nämlich meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und sich und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, der wird wieder Durst bekommen. Kann ich nur zustimmen, ja, ich trinke jetzt. Und ich habe aber gleich wieder Durst. Okay, bis dahin haben wir jetzt erstmal gelesen, bis Vers 13. So, jetzt gehen wir mal. Hier am Anfang ist was Interessantes. Das hat jetzt nichts mit dem Hauptthema zu tun, aber es ist trotzdem interessant. Hier heißt es ja am Anfang, als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, dass er mehr Zulauf hatte als Johannes, heißt es, dass er dann nach Judäa ging, Judäa verließ und wieder nach Galiläa ging. Nun, warum hat er das? Warum hat Jesus das gemacht? Ich habe vor kurzem Vor einer Weile habe ich ein Buch gelesen, das hat ein jüdischer Gelehrter geschrieben, der zum Christentum konvertiert ist. Der ist Christ geworden, war aber von seinem, war ein jüdischer Gelehrter, ist in der jüdischen Familie aufgewachsen und hat kannte sich damit aus. Der hat ein Buch geschrieben, mit dem er so Dinge aus den Evangelien erklärt, aus der jüdischen Sicht. Und das ist sehr interessant. Und da gab es zum Beispiel, beschreibt er, dass die Pharisäer, die haben ja auf den Messias gewartet, ne? Die wussten ja, also die haben ja geglaubt, der Messias kommt irgendwann. Die haben auf den gewartet. Und was die Pharisäer gemacht haben, ist, wenn es eine Bewegung gab, die ja, die ein gewisses Aufsehen, die also die, wo was passiert ist, sage ich mal, wo Leute einem nachgefolgt sind, dann haben die Leute ausgesandt, die diese Bewegung, diese beobachten sollten. Er nennt es so die Phase der Beobachtung. Und das siehst du in den Evangelien, das machen sie bei Johannes dem Täufer und auch bei Jesus. Weil natürlich, sie haben, Sie haben gedacht, sie hatten gedacht, naja, vielleicht ist Johannes der Täufer. Da ist ja eine Menge passiert bei Johannes dem Täufer. Vielleicht ist der der Messias. Und haben dann Leute ausgeschickt, die es beobachtet haben. Und das Gleiche ist bei Jesus auch passiert. Und dann, wenn die dann zurückgekommen sind und in Jerusalem berichtet haben, so, oh ja, also diese Bewegung, ja, da gibt es einige Hinweise, das könnte eine bedeutende Bewegung sein. Dann haben sie nochmal eine Gruppe hingeschickt und die durfte dann und sollte dann auch Fragen stellen. Und auch das sehen wir bei Johannes dem Täufer und auch bei Jesus. Bei Johannes dem Täufer erinnerst du dich bestimmt, ich glaube im Johannesevangelium am Anfang steht das, wenn sie ihn fragen, ja, wer bist du denn? Bist du Elia? Bist du der Prophet? Bist du der Messias? Und so haben die Pharisäer, wollten möglichst früh erkennen, wenn der Messias denn auftritt. Und das ist, fand ich sehr, sehr interessant, das zu verstehen, dass das der Hintergrund ist, warum diese Dinge passieren da in der Bibel. Und es gibt noch eine andere Sache, die an der Stelle ich auch erwähnen wollte. Und zwar lass uns mal ganz kurz, wir gehen mal ganz kurz in Johannes 9. Und zwar in Johannes 9, das ist die Geschichte mit der Heilung des Blindgeborenen. Ja, da geht das ganze Kapitel geht über diese Heilung des Blindgeborenen. Und wenn du die Geschichte einigermaßen im Kopf hast, dann weißt du, das ist die Geschichte, als Jesus schickt ihn zu den Pharisäern, nachdem er ihn geheilt hat. Und dann kommt die Geschichte so, die sagen, bist du denn wirklich blind geboren worden? Und komm, wir fragen mal deine Eltern, ist das wirklich euer Sohn? Und war er auch wirklich blind geboren und so? Und du denkst ja so irgendwie so, hä? Warum machen die das? Was ist da? Jesus hat doch viele geheilt. Und warum machen die jetzt bei diesem einen so einen Aufriss? Und letztendlich jagen sie ihn ja fort, letztendlich. Wir lesen die Stellen gleich. Und zwar genau, wir lesen mal die Verse 31 und 32. Da spricht dieser Blinde. Oder wir fangen an mit Vers 30. Das ist doch wirklich sonderbar, meinte der Mann. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt. Wir alle wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Er erhört den, der gottesfürchtig ist und das tut, was Gott will. Hat man denn, solange die Welt besteht, je schon gehört, dass jemand einen Blindgeborenen von seiner Blindheit geheilt hat? Und das Interessante ist nämlich, was eben dieser jüdische Gelehrte aus den Überlieferungen aus dem Judentum, wie dieser Mensch hier sagt, seit Anbeginn der Welt haben die Pharisäer oder haben die Juden bis dahin von keinem, ist nie berichtet worden, dass ein Blindgeborener geheilt wurde. Und bei den Juden ist das quasi, hat sich das dann dahin entwickelt, dass die gesagt haben, das wäre ein messianisches Wunder, wenn ein Blindgeborener geheilt wird. Und genau das hat Jesus gemacht. Und was macht Jesus? Er schickt ihn zu den Pharisäern, weil er genau wusste, dann müssen sie eigentlich eingestehen und zugeben, dass Jesus der Messias ist, weil die selber das als Kriterium festgelegt haben, der Messias, der könnte einen Blindgeborenen heilen. Und deswegen wollen sie unbedingt, nein, das kann nicht sein, du warst nicht blind, das ist ein anderer, bla bla bla, weil sie es einfach nicht wahrhaben wollten. Und das fand ich sehr interessant, aus dem Blickwinkel, das besser zu verstehen, was hier eigentlich passiert. Und daran, man sieht auch, dass Jesus von Anfang an eigentlich, er wollte die Pharisäer, er wollte sie eigentlich überzeugen, dass er der Messias ist. Ja? Es war nicht so, dass Jesus von Anfang an gesagt hat, ja komm, die Pharisäer, die sind doch diese selbstgerechten Heuchler mit ihren ganzen Regeln und Gesetzen und so, ja komm. Die lasse ich gleich mal links liegen, um die kümmere ich mich gar nicht. Nee, im Gegenteil. Man sieht am Anfang seines Dienstes, versucht Jesus die Pharisäer davon zu überzeugen, dass er der Messias ist. Und trotz all seiner Bemühungen und trotz dieses messianischen Wunders, mit denen er eigentlich beweisen wollte, und es ist auch so eine ähnliche Geschichte bei der Heilung eines Aussätzigen, das hat wohl so einen ähnlichen Charakter gehabt, trotzdem lehnen die Pharisäer Jesus ab. Das nur am Rande, um mal diese Stelle zu verstehen, was, und ich glaube, genau, ich glaube, dass Jesus hier, als er gesagt, als es hier heißt, er hat mehr getauft als Johannes, er wollte den Pharisäern klar machen, also, er ist die signifikante Bewegung. Johannes nicht mehr, hat ja Johannes auch ganz klar gesagt. Johannes hat gesagt, ich bin nicht der Messias, ich bin vor ihm hergesandt. Und hier wollte er, war er sich sicher, okay, die Pharisäer haben jetzt kapiert, meine Bewegung, das ist die bedeutendere und sie achten jetzt nur noch auf ihn sozusagen. Gut, aber jetzt gehen wir zurück zum Vers 13. Da sagt Jesus, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Nun, da könntest du sagen, ja, Jesus, also, das hätte ich auch gewusst. Also, bist du deswegen auf die, also, wolltest du uns das? Also, ja, also gut, ja, ist doch ziemlich banal, ne? Könnte man denken, warum, aber wenn Jesus sowas sagt, dann hat es einen tieferen Grund und eine größere Bedeutung. Er redet hier vom Wasser, wenn man davon trinkt, man dürstet wieder. Ganz klar, also du kennst das, wir kennen das. Und das ist natürlich auch bei vielen anderen Dingen. Natürlich, beim Essen ist es genauso. Du isst, bist satt, am Abend musst du wieder essen. Du schläfst, bist ausgeschlafen am nächsten Morgen, am nächsten Abend musst du wieder schlafen gehen. Ja? Also, was Jesus hier zeigt, ist, das ist das Prinzip dieser Welt. Das ist der Grundsatz, wie diese Welt hier funktioniert. Das ist ein Prinzip, was in allem gilt, auf der ganzen Welt, im ganzen Leben, sogar bei sowas Grundlegendem wie dem Wasser, aber auch bei allen anderen Dingen, die, sagen wir mal, die noch mehr, die noch eine größere, sagen wir mal, klar, du brauchst Wasser zum Trinken, das machst du nebenbei, Wasser ist eigentlich quasi immer verfügbar, aber das bezieht sich eben aufs ganze Leben in dieser Welt, dass uns die Dinge, dass die verhalten sich alle so. Und zwar zum Beispiel auch, wie gesagt, Essen, Schlafen, aber auch Dinge, die dir Spaß machen, die dir Freude machen, die dich erfüllen sozusagen. Ja? Dinge, die, ich meine, wir leben heutzutage in einer Welt, in der du so viele Sachen machen kannst. Ja? In dieser Welt, die hat so viele Möglichkeiten, dass man sich, ich frage mich manchmal, ja meine Güte, was damals die Menschen, was war, also in deren Welt, ja, was konnten die denn so zum Spaß schon groß machen? Ja? Also was haben denn wir heute für Möglichkeiten? Ich meine, zum Beispiel, ja, du kennst vielleicht das Glücksgefühl, wenn du dir was Tolles gekauft hast. Ja? Das fühlt sich für eine Weile, sagen wir mal, erfüllt dich das. Du hast da, erfreust dich daran. Aber wir alle kennen auch das Gefühl, ja, nach einer Weile geht es wieder weg. Und was machen dann viele Menschen? Wieder was kaufen. Oh, ich brauche wieder was. Ich will mir wieder ein neues Kleid kaufen oder ein neues Auto oder ein neues Paar Schuhe. Ja, weil, ja gut, die Freude über das alte, die Paar Schuhe, die ich mir vor 3 Wochen gekauft habe. Okay, wieder kaufen. Ja, erfüllt vorübergehend, wieder weg. Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Aber das ist auch bei allen anderen Dingen so. Zum Beispiel auch, zum Beispiel sexuelle Begierde, ja. Ist ja nicht so, einmal gestillt, okay, das war's. Nee, das kommt immer wieder. Oder aber auch sowas wie Karriere. Ja, du machst Karriere, wow, ich bin befördert worden. Gehaltserhöhung, boah, fühlt sich vorübergehend super an. Ja, ich weiß nicht, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, wie auch immer, ja, muss weitergehen. Vielleicht nächster Karriereschritt, ja, Jobwechsel, mehr Geld verdienen. Es hat dich vorübergehend befriedigt, aber dann bist du wieder durstig. Oder genauso wie, was junge Leute, sagen wir mal, gerne machen, was weiß ich, Party feiern. Ja, du feierst eine Party am Wochenende, boah, die war super, das hat so einen Spaß gemacht. Tolle Leute kennengelernt, eine Menge Spaß gehabt, ja, ein bisschen Alkohol getrunken und vielleicht noch, vielleicht möglicherweise sogar noch andere Dinge. Das war ein tolles Wochenende, tolle Party. Ja, am nächsten Wochenende suchst du wieder eine. Ja, weil die hat dich nicht wirklich dauerhaft befriedigt. Nee, es braucht die nächste. Oder auch sowas wie Urlaub. Ja, klar, machst einen tollen Urlaub. Boah, das war super. Und 2 Wochen nach dem Urlaub fühlst du dich immer noch, boah, das war toll. Naja, und wie sieht es nach 2 Monaten aus? Mensch, ich könnte schon wieder in Urlaub gehen. Ja. Also diese Prinzipien funktionieren mit allem auf dieser Welt, obwohl unsere Welt so viel heute zu bieten hat. Ja. Du kannst heute Sportarten machen, was weiß ich, wir können heute die Berge Skifahren, mit Skien runterfahren, du kannst in eine riesen Sparwelt gehen und dich dort tagelang wohlfühlen. Ja? Du kannst Motorrad fahren, Fallschirm springen, du kannst überall hinfliegen auf dieser Welt, du kannst die ganze Welt bereisen, was weiß ich, Wasserski fahren, surfen, Jetski, tauchen, ja, ich meine, die Unterwasserwelt, Korallen und so weiter. Also es gibt so viele tolle Dinge, ja. Du kannst Konzerte besuchen von deinem Lieblingsstar. Du kannst im Sterne-Restaurant essen gehen, du kannst Netflix-Serien dir reinziehen. Also wir haben so viele Dinge, die uns vorübergehend befriedigen heute, dass ich mich manchmal frage, die Menschen damals irgendwie so, die hatten all diese Dinge nicht. Ja? Aber das Prinzip galt damals genauso wie heute, auch wenn wir so viele Dinge haben. Reiche Leute, ja, also an diesem Prinzip kommt niemand vorbei, auch nicht der reichste Mensch der Welt, der kommt auch nicht an diesem Prinzip vorbei. Es gilt für alle Menschen. Ich meine, Reiche werden oft beneidet oder beziehungsweise viele Menschen wären gerne reich. Warum? Weil wenn du reich bist, wenn du wirklich reich bist, dann hast du das Gefühl, hey, dann kann ich ständig in meinem Leben Dinge machen, mir leisten, die mich vorübergehend erfüllen, die mich vorübergehend befriedigen. Und dann stellt man sich so vor, boah, also dann muss doch mein Leben, dann muss ich doch dauerhaft erfüllt sein, wenn ich ständig die Sachen machen kann, die mir Spaß machen, die ich toll finde. Und klar, Reiche haben da noch mehr, viel mehr Möglichkeiten. Ja? Aber trotzdem, das Prinzip bleibt das gleiche. Auch der Reiche bleibt danach leer. Ja, selbst wenn er ein Privatjet hat, ja, ich meine, ein Privatjet, das ist, finde ich, ist die so ziemlich die Krönung des Reichtums, einen privaten Jet zu haben zum Beispiel, ja. Und trotzdem, obwohl ich sehr wahrscheinlich nie einen besitzen werde, also ich habe gestern nochmal meinen Kontostand gecheckt und meinen Bankberater angerufen, aber es sieht so aus, als ob ich mir das in diesem Leben nicht mehr leisten könnte, ein Privatjet. Und obwohl ich ihn wahrscheinlich nie einen haben werde, weiß ich genau, auch der, selbst wenn du so einen hättest, der würde dich nach einer Weile auch wieder langweilen und dich leer zurücklassen, weil du dich dran gewöhnst, weil es nur vorübergehend befriedigt. Als Nelly und ich, wir haben in den 90ern die Gemeinde in Wien geleitet und wir waren da noch recht jung, Mitte, Ende 20 so um den Dreh rum. Und wir sind dann eine Zeit lang immer montags zum Hauptleitertreffen nach Berlin geflogen. Damals noch so mit diesen übers Wochenende hin und zurück, weißt du, mit diesen, ich weiß nicht mehr genau, wie man die nennt, also mit dem einen Ticket hin, dann 2 Wochen später mit dem Ticket wieder zurück und dann, damit es dann damals billiger war, das hat damals noch so funktioniert. Aber jedenfalls kann ich mich damals erinnern, Fliegen war damals noch, ich bin davor noch nicht allzu oft geflogen, das war damals noch was Besonderes. Und ich sagte, ich kann mich genau daran erinnern, nach einer Weile, nach ein paar Wochen, habe ich gesagt, es fühlt sich an wie Busfahren. Steigst ein in den Flieger, steigst wieder aus, fliegst am Abend wieder zurück. Nach einer Weile war es wie Busfahren. Es war nichts mehr Besonderes. Und genauso wird es beim Privatjet sein, auch wenn das deutlich bequemer ist, sicher, ist es trotzdem nichts anderes. Das Prinzip gilt für alle Menschen, da kommt keiner dran vorbei. So, jetzt ist es so, dass das aber, was das Tückische ist, du kannst dich vorübergehend, fühlt sich nämlich so an, als ob du wirklich satt geworden bist. Zum Beispiel, ich erinnere mich zum Beispiel an einen Urlaub, was weiß ich, tagsüber war man am Strand, war man unterwegs, war vielleicht spazieren, abends kommst du dann ins Hotel und es gibt Abendessen am Buffet und ich erinnere mich da an einen Urlaub, das Essen war wirklich gut in diesem Hotel Und wir hatten Halbpension, ne? Und sparsam, wie wir waren, haben wir uns tagsüber so nur mit Kleinigkeiten über Wasser gehalten, um dann am Abend beim Buffet, ja, da gibt es ja dann ordentlich Essen, das reicht ja. Und da kann ich mich dran erinnern, da gab es so viele leckere Sachen und ich kam da mit Hunger hin. Ja, oh, das muss ich essen. Oh, davon muss ich auch probieren. Und oh, da hinten, das da, das will ich auch noch essen. Und hab mir meinen Teller viel zu voll gepackt. Und hat danach, die Süßigkeiten waren natürlich auch noch verlockend. Und ich sag dir, danach habe ich gedacht, war ich so satt, dass ich vorübergehend so ein Gefühl hatte wie, ich muss nie wieder was essen. Ja? Was natürlich völliger Quatsch ist, wenn du drüber nachdenkst. Ja? Natürlich ist es Blödsinn, aber es fühlt sich vorübergehend so an, als ob ich nie wieder was essen müsste. Und genau das ist, wo wir Menschen drauf reinfallen und denken, ja, wenn ich jetzt mein Leben mit lauter solchen Dingen immer wieder anfülle, dann fühle ich diese Leere nicht. Dann fühle ich mich lebenssatt und erfreut und befriedigt. Und wir versuchen, unser Leben damit anzufüllen. Junge Leute hoffen auf ein Leben so voller Highlights. Die hoffen so, boah, mein Leben wird ein Leben voller Highlights, ja. Was weiß ich, ich treffe den tollsten Partner, werde tolle Freunde haben, einen tollen Job, ich werde in dieser Stadt studieren und das wird so klasse und es wird Urlaub und dies und das und Party und so. Also junge Leute denken so, boah, mein Leben wird ein Leben so voller Highlights. Und dann denkt man, hey, dann geht's mir gut, dann brauche ich das reicht mir doch. Ich hatte neulich, war ich, bei älteren Leuten ist es dann schon ein bisschen anders, sage ich mal. Also ich habe neulich eine längere Autofahrt mit einem meiner alten Freunde gehabt. Wir haben uns unterhalten über Gott, über Glauben, über das Leben. Und er ist so in meinem Alter, also schon ein bisschen älter. Und da haben wir dann so drüber geredet, ja, worum geht's im Leben überhaupt? Was ist? Und seine Aussage war so zum Beispiel, ja, die schönen Momente. Man lebt für die schönen Momente. Ne, also jüngere Leute erwarten Highlights, Älteren reden dann schon nur noch von, ja, es gibt so die schöneren Momente im Leben, ja, also die Erwartungen sind ein bisschen runter, aber das Prinzip ist das gleiche. Und an diesem Prinzip kommt, wie gesagt, keiner dran vorbei auf dieser Welt. Jesus sagt, jeder, der von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Und die Menschen suchen nach Dingen, die sie, wie gesagt, Alkohol ist zum Beispiel, weißt du, Alkohol, wenn du Alkohol getrunken hast, genug, dann fühlst du dich irgendwann sehr gut und da Sorgen und Probleme sind einfach vergessen. Bei Drogen genauso. Die Drogen können dich vorübergehend befriedigen. Aber auch, wie gesagt, Arbeit, Erfolg, Arbeitserfolg, die Dinge werden zu Süchten. Ja? Alles, wovon du süchtig werden kannst, daran erkennst du, das sind so Dinge, die Menschen denken, oh ja, das brauche ich in meinem Leben. Leute man redet, es gibt Sexsüchtige, heißt es, ja. Gerade heutzutage mit der allzeit verfügbaren Pornografie. Leute sind online-süchtig, Leute sind handysüchtig. Ja? Leute sind, man spricht bei manchen Leuten von Adrenalinsucht. Ja? Oder man spricht von Serienjunkies, ja. Die sich eine Serie nach der anderen reinziehen, weil es fühlt sich einfach toll an. Befriedigt vorübergehend. Boah, diese Serie, Wahnsinn. Ja, oh, die ist vorbei. Mist. Ja, und jetzt, oh, wo ist die nächste? Ja, also alles das, worüber von Süchten geredet wird, da weißt du genau, das sind Dinge, wo Menschen sagen, ja, das brauche ich, das will ich in meinem Leben haben. Wenn ich davon nur immer genug habe, dann spüre ich nicht diese Leere. Nun, aber wir alle wissen, was Jesus da sagt, wie ich am Anfang gesagt habe, ja gut, Jesus, das wissen wir doch auch, dass man danach wieder durstig wird. Weißt du was? Die Menschen, wir merken das. Wir wissen, dass es so ist. Ich erinnere mich an meiner Jugendphase, als ich so junger Erwachsener war, mit meinen Kumpels. Wir haben über Dinge geredet. Hey, worum geht's ins Leben? Was ist der Sinn des Lebens? Wir haben über solche Dinge geredet. Und wir hatten auch vor einer Weile, schon eine Weile her, mal eine Teenandacht. Da haben auch die älteren Teens auch erzählt, ja, darüber reden junge Leute, ja, worum geht es im Leben? Gibt es einen Gott? Das ist durchaus ein Thema in dem Alter, ja, aber es wird dann halt relativ schnell wieder verworfen. Und ich kann mich heute noch daran erinnern, wir waren alle auf einem Wirtschaftsgymnasium, da hat man BWL, Und da gibt es das Prinzip des abnehmenden Grenznutzens. Ich erkläre das mal ganz kurz. Und zwar ist es so eine Theorie, also ein Beispiel. Angenommen, du hast, es war ein Tag, du warst im Urlaub, keine Ahnung, sehr heiß. Es war ein Tag, total heißer Tag und du hast was Anstrengendes gemacht von mir aus und hast aber nichts zu trinken dabei oder hast vergessen, was zu trinken zum mitzunehmen. Dann kommst du zu einer Tankstelle oder in einen Laden und da gibt's kalte Getränke. Ja. Und zum Beispiel, also ich trinke zum Beispiel extrem gerne Apfelschorle. Ja. Dann kaufe ich mir die erste Apfelschorle, trinke die und boah, hat sich das gut angefühlt. Ja. Dann habe ich vielleicht immer noch Durst, ey, komm, ich kaufe mir noch eine. Trink noch eine Apfelschorle und vielleicht sogar noch eine. So, der abnehmende Grenznutzen sagt, der Nutzen, den mir die erste Apfelschorle gegeben hat, der ist am größten. Ja, weil, boah, ich war total durstig und die erste Apfelschorle, boah, hat die meinen Durst gestillt. Die zweite hat sich immer noch gut angefühlt, aber der Nutzen, den ich selber wahrgenommen habe, der war etwas geringer. Bei der dritten sogar noch geringer und bei der vierten sage ich, nee, komm, brauche ich nicht mehr. Ja? In der BWL spielt das ein Thema eine Rolle, weil man denkt halt, naja, gut, man will ja den Leuten, also die den größeren Grenznutzen haben, denen will man mehr Geld aus der Tasche knöpfen. Ne? Weil für die erste Apfelschorle wäre ich bereit gewesen, 5 Euro zu bezahlen. Hauptsache, gib sie her. Ja? Oder selbst 10 Euro. Für die zweite hätte ich dann gesagt, was, 5 Euro, spinnst du? Ja? Und bei der dritten hätte ich gesagt, ja, viel zu teuer. Das halt, trinke ich zu Hause aus dem Wasserhahn, so ungefähr. Ja? Das ist dieses Prinzip, dieses abnehmenden Grenznutzen. Und einer meiner Kumpels, kann mich noch daran erinnern, er hat gesagt, ja, ja, das Leben funktioniert so. Alle Dinge haben diesen abnehmenden Grenznutzen. Wenn du es öfter und öfter machst und immer wieder, wird der Nutzen immer geringer. Und was die Menschen aber, was wir uns dann gerne vorstellen, ist, dass wir einfach, hey, dann nimmst du dir was anderes. Ne? Dann suchst du dir wieder was anderes, wo der Nutzen wieder größer ist. Und so rennen wir getrieben, gefangen in diesem Prinzip, ausgeliefert in diesem Prinzip, rennen wir durchs Leben und hoffen, dass doch noch irgendwo vielleicht was zu finden, was uns dauerhaft erfüllt. Okay, dann lesen wir jetzt mal weiter und zwar erstmal nur einen Vers. Da sagt nämlich Jesus in Vers 14, wer aber von diesem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Und dann lesen wir noch eine Stelle im Kapitel 7, Vers 38. Da heißt es, ist Jesus in Jerusalem. Und da sagt er, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Wer an mich glaubt, wer aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und zu der Samariterin sagt er, dass das Wasser, der wird nie wieder durstig werden, das Wasser wird in ihm eine Quelle des Lebens werden. Also das heißt, was hier Jesus aufzeigt ist, so funktioniert die Welt, so ist das Prinzip, der natürliche Mensch ist diesem Prinzip unterworfen in seinem Leben. Der geistliche Mensch, stellt Jesus das Leben im Geist, das geistliche Leben funktioniert ganz anders. Es funktioniert nicht Reize oder Befriedigung von außen, nein, Jesus redet von innen ändert sich das Leben. Das Innere dieses Menschen, dieses geisterfüllten Menschen, in ihm wird das Leben von innen heraus sich verändern und er wird von innen eine erfüllende, ein befriedigendes geistliches Leben haben. Ströme lebendigen Wassers, heißt es da, aus seinem Inneren werden fließen. Also er stellt hier ganz klar, das Leben, was Jesus gibt, ist ganz anders. Das funktioniert ganz anders. Die Welt funktioniert so, aber das Leben bei Jesus funktioniert ganz anders. Aus dem Inneren heraus wird das Leben fließen. Darauf gehen wir nachher dann nochmal mehr ein. Jetzt lesen wir erstmal, was die Frau danach sagt. Und zwar in Vers 15 sagt die Frau, Herr, Bitte gib mir von diesem Wasser, sagt die Frau, dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Nun kann man jetzt sagen, so was? Was für eine Idee? Was glaubt ihr? Was sie sagt, dann muss ich nicht mehr hierher kommen und von diesem Wasser zu holen? Also glaubt sie, dass sie nie wieder Durst haben wird, also und zwar nach diesem natürlichen Wasser? Glaubt sie, sie muss nie wieder was trinken? Ja gut, wir wissen, ne, sie ist scheinbar tagsüber in der Mittagshitze, das war total anstrengend, Wasser zu holen, ja, für sie. Wir wissen ja irgendwie Mittagshitze, wir glauben ja, ja, die Frau, sie wollte niemanden treffen, die normalen anderen Juden, Samariter, sind morgens oder abends zum Brunnen gekommen, als es noch kühl war oder wieder kühl ist. Sie kommt zur Mittagshitze, weil sie wahrscheinlich keinen treffen wollte, weil später kommt ja die Geschichte, sie war schon 5-mal verheiratet und lebt jetzt ohne Trauschein sozusagen mit einem 6. Mann zusammen, war damals sicherlich extrem peinlich oder unangemessen, sage ich mal. Selbst heute, 5-mal verheiratet, ist auch selbst für heutige Verhältnisse schon nicht ohne, würde ich sagen. Aber, also sie sagt, sie glaubt irgendwie, und zwar, jetzt übertragen wir das mal, sie hat es so interpretiert, sie muss vielleicht nie mehr zu dem Brunnen kommen und dort Wasser schöpfen. Sie glaubt irgendwie, ihr Leben wird irgendwie leichter durch Jesus, durch das, was Jesus ihr gibt. Ihr Leben wird leichter, die Probleme werden weniger, das Leben fühlt sich leichter an, weniger Probleme, Hindernisse, Schwierigkeiten im Leben. Sie muss nicht mehr zum Brunnen laufen, kein Wasser mehr holen. Ja, das war sicherlich jeden Tag, weil die mussten ja jeden Tag dahin. Ne? Die hatten ja nicht wie wir, der hatte keinen riesen Behälter dabei. Die musste sicherlich jeden Tag dahin. Ja? Und können auch nicht wir, glauben auch nicht wir manchmal als Christen etwas naiv, dass durch Jesus unser Leben einfach leichter wird, bequemer, einfach schöner. Was weiß ich, wir glauben vielleicht so, ach Gott, wenn ich mal eine Wohnung suche oder so und wenn 100 Leute die Wohnung haben wollen, ich werde sie bekommen. Ja? Oder wenn ich einen Job suche, bewerben sich 100 Leute auf den Job, Gott wird dafür sorgen, dass ich den Job bekomme. Geldprobleme, wenn ich werde keine haben, Gott wird dafür sorgen. Gesundheit, selbst wenn ich mal krank werde, werde ich relativ schnell wieder gesund. Denken wir nicht auch manchmal naiv irgendwie so, ja, durch Jesus wird mein irdisches Leben einfach leichter, bequemer. Nun, danach, brauchen wir jetzt nicht lesen, weiß Jesus, sagt der Jesus zu ihr, ja, geh hin und ruf deinen Mann. Und damit bringt er sie wieder, da war doch was, da gibt's noch was anderes. Und ich glaube, also ihr Prinzip, ihr Durst, den sie bisher, wie sie versucht hat, den Durst in ihrem Leben zu stillen, war scheinbar mit einer glücklichen Partnerschaft. Ja? 5-mal verheiratet, wie gesagt, für damalige Verhältnisse sicherlich äußerst ungewöhnlich. Vermutlich so, aber erste Partnerschaft am Anfang, boah, Schmetterlinge im Bauch, boah, fühlt sich das toll an, klasse. Nun, das verblasst nach einer Weile, auch diese Erfüllung, auch dieses Sattsein vergeht. Und dann irgendwann haben sie sich scheinbar getrennt. Beziehung war vorbei, war nicht mehr so, okay, aber hat sich doch toll angefühlt am Anfang. Das funktioniert bestimmt beim nächsten Mal besser. Zack, 5-mal war sie schon verheiratet. Der 6. Hatte sie nicht mal mehr einen Trauschein. So zeigt ihr Jesus, ja schau mal, wie du dein Leben bisher erfüllt hast. Ja, darüber, hier, das ist das Mittel, das du bisher versucht hast, und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass ausgerechnet eine Frau, die über Partnerschaft damals versucht hat, quasi ihr Glück auf Erden zu finden, denn ich glaube, das ist auch bis heute, ist das natürlich auch einer der Sachen, wo Menschen glauben, boah, wenn ich nur den richtigen, es geht irgendwo auf dieser Welt, läuft dieser perfekte Partner, mit dem dann alles, mit dem der Rest des Lebens einfach nur noch toll ist. Ja, ich brauche den nur zu finden. Ich glaube, dass durchaus das heute auch für viele Menschen eine Vorstellung ist, von der sie glauben, dass sie das dauerhaft erfüllen könnte. Im Laufe der Zeit, seit ich Christ bin, habe ich mehrere Gläubige gesehen, die die Gemeinde und Gott verlassen haben, weil sie in der Gemeinde keinen Partner gefunden haben und es ihnen aber wichtiger war, einen zu finden und dann irgendwo in der Welt einen gefunden haben. Ja? Also diese Sache ist eine Sache, die über die 2000 Jahre mit Sicherheit geblieben ist. Die anderen Sachen, dieser Spaß am Leben, da gibt es heute Dinge, meine Güte, davon hätten die damals nicht mal zu träumen gewagt. Ja? So, also Jesus stellt hier zwei völlig unterschiedliche Leben nebeneinander. Das Leben des natürlichen Menschen, das immer wieder leer bleibt, das immer wieder von Durst, von Verlangen getrieben wird, was aber nie dauerhaft befriedigt wird. Und das andere Leben eben, das von innen heraus. Hier redet Jesus von einem Leben, das das der Heilige Geist ermöglicht, durch eine Beziehung mit Gott, dass uns die Beziehung mit Gott aus unserem Inneren heraus erfüllt, unabhängig von den Umständen. Ja? Nun, jetzt ist aber die Frage, was meinst du, welches Leben lebst du gerade? Welches Leben beschreibt dein Leben? Woraus, auf welche Erfüllung, wie funktioniert die Erfüllung in deinem Leben? Ja? Wie viel irdische Dinge bestimmen dein Leben, von denen deine Freude quasi abhängt? Ja? Die Frau, die hat so ein Zwischending irgendwie so. Sie glaubt zwar irgendwie, ja, was Jesus sagt, aber sie versteht es noch nicht ganz. Und es gibt so quasi, sagen wir mal, es kann zu einer Haltung führen, quasi, wir können gläubig sein, wir können eine Beziehung mit Gott haben, aber der Spaß am Leben, also die Dinge, die uns Freude machen, ja, ja klar, Beziehung mit Gott habe ich, ja, es ist gut, die Beziehung mit Gott zu haben, aber der Spaß am Leben, die Erfüllung, die Freude, naja, die kommt aus irdischen Dingen, ja, und wir füllen unser Leben mit irdischen Dingen an und wir sagen, ja gut, die brauche ich aber trotzdem zur Befriedigung. Ja, Beziehung mit Gott, ja, ganz klar, natürlich, die brauche ich, die will ich, gut, dass ich die habe. Ja, aber die Freude am Leben, die kommen aus irdischen Dingen. Ja. Frag dich mal selbst, was bringt deine Augen zum Leuchten, wenn du worüber redest? Ja, über dein Hobby, über deine Freizeitbeschäftigung, über Erfolg im Beruf, über Sport, Erfolg beim Sport, sei es als Fan, sei es als selbst, als Aktiver oder die letzte Netflix-Serie, boah, die musst du gesehen haben. Deine Augen leuchten, wenn du darüber redest. Oder Handy, online, irgendwas, ja, boah, bei TikTok, das ist der Wahnsinn, das macht so einen Spaß, ja. Ja, Beziehung mit Gott, weißt du, vor allem Jesus nimmt uns Jesus nimmt mir die Angst vorm Tod, aber jetzt kann ich erst richtig mein Leben genießen, ja, weil ich jetzt ja keine Angst mehr vom Tod habe. Und es gibt auch, die Aussage hörst du auch öfter in unserer Gemeinde, Gott will, dass wir unser Leben genießen. Ja, ja, ist das so? Ist das wirklich so? Ja, ich meine, überleg mal, wir leben in einer Welt, die in der Finsternis ist, in der die Sünde regiert, in der laut Epheserbrief der Gott dieser Welt, der Satan regiert. Ich meine, die Welt ist voller Bosheit und Selbstsucht. Wir leben in einer Welt, die Gott ans Kreuz nagelt. In so einer Welt sein Leben genießen, ist irgendwie ein seltsamer Gedanke. Und frag dich mal selbst, meinst du, Jesus kam auf die Erde, um sein Leben zu genießen? Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass er im Himmel war und gesagt hat, boah, ich freue mich so auf die Lagerfeuer mit Petrus und Johannes und Jakobus. Das wird so chillig, das wird so toll. Ja? Jesus kam selber nicht auf die Erde, um sein Leben zu genießen. Nein, Jesus hat uns ein ganz anderes Leben gebracht. Und wenn deine Augen bei irgendwas mehr leuchten, als wenn du über deine Beziehung mit Jesus redest, dann wird dein Leben, dann lebst du immer noch nach diesen irdischen Prinzipien, die dich erfüllen. Und dazu lesen wir jetzt mal noch im Lukas-Evangelium, Kapitel 8, eine Stelle. Lukas, Kapitel 8, und zwar lesen wir mal ab Vers lesen wir ab Vers 12. Und zwar hier deutet Jesus das Gleichnis vom Sämann. Ab Vers 12. Der letzte Satz von Vers 11. Die Saat ist das Wort Gottes. Bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel kommt, nimmt das Wort wieder aus dem Herzen weg, sodass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es mit Freuden auf. Sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln. Zunächst glauben sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dorngestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch im Lauf der Zeit wird es von den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet, verdrängt, sodass die Frucht nicht reifen kann. Bei anderen jedoch ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören sie das Wort, sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Okay, das Gleichnis vom Sämann, und zwar nur ganz kurz. Die ersten, Satan nimmt das Wort weg, zack, was weiß ich, die hören eine Predigt oder die werden zum Gottesdienst eingeladen oder die lesen oder man liest mit ihnen in der Bibel. Passiert nichts, keine Reaktion, interessiert mich nicht, weg. Die zweiten, die werden Christen. Sie folgen, sie nehmen das Wort mit Freuden auf. Doch es kommt eine Zeit der Prüfung, sie wenden sich wieder ab. Die dritten, Dorngestrüpp, und auf die gehen wir jetzt besonders ein, das ist nämlich die Gefahr, die insbesondere droht, wenn wir nach wie vor in diesen Prinzipien dieser Welt leben, wenn wir in den Freuden dieser Welt leben. Da sagt Jesus, die Sorgen, Reichtum, die Freuden, die das Leben bietet, die verdrängen das Wort, sodass es die Frucht nicht reifen kann. Und bei diesen vier Gruppen, es gibt eine Steigerung. Ja, die ersten, wie gesagt, bei denen ist das Wort, passiert gar nichts. Die zweiten, die werden, nehmen es auf mit Freude, die werden getauft, aber es kommt Bedrängnis, und das kann noch eine Weile dauern, die muss ja nicht gleich nach zwei Wochen kommen oder so, das kann eine Weile dauern, fallen sie ab. Die dritten, die halten schon länger durch, also die haben sicherlich schon Bedrängnisse überstanden, weißt, die zweiten, die geben als erstes auf, die dritten, die halten länger durch, aber das Wort, es wächst nicht so richtig. Und erst die vierten, die bringen Frucht bis ins ewige Leben. Nun, die zweiten, die abfallen wegen der Prüfung, ja, das sind dann, du musst dir überlegen, die zweiten und dritten, die sind Christen geworden und die vergessen ihre, die haben ihre Bekehrung nicht unbedingt vergessen, nur weil sie irgendwann entweder das Wort nicht weiter wächst oder sie wegen der Prüfung aufgegeben haben. Die sind Christen geworden, die haben ihre Bekehrung nicht vergessen und sie halten sich vielleicht auch noch nach wie vor für Christen. Und halten sich vielleicht auch für in Ordnung mit Gott. Das sind dann so Leute, die dann auch sagen, das war mir zu schwer, ich habe es einfach nicht geschafft. Ich habe das damals so gebraucht oder keine Ahnung. Und bei denen das Wort nicht weiter wächst, das ist eben die Gefahr, dass wenn wir unser Leben, unsere Erfüllung und unser irdisches in unserem Leben eine nach wie vor viel zu große Rolle spielt. Hier bringt Jesus auch noch die Sorgen und den Reichtum. Über Reichtum haben wir schon geredet. Reichtum ermöglicht uns, ein tolles Leben zu haben. Und aber hier bricht er noch die Sorgen. Ja, die Sorgen sind auch was Irdisches. Ja, immer über irdische Dinge zu sorgen. Sorgen und Freude sind praktisch die zwei Seiten derselben Medaille oder wie du es nennen möchtest. Und wenn unser Leben davon bestimmt ist, ja, wenn wir hin und her geworfen sind von Sorgen, von Ängsten, von Freuden, von guten Nachrichten, von schlechten Nachrichten, so eine Achterbahn der Gefühle haben, dann ist unser Leben, dann sind wir noch nicht bei dem Leben angekommen, das Jesus uns geben will. Dann leben wir immer noch in den Prinzipien, in den Grundsätzen dieser Welt. Und das Wort wird nicht weiter wachsen können. Das ist aber das, was uns erst erfüllt. Und das ist, was Jesus auch wirklich will. So, wenn du das Gefühl hast, so Mensch, also mir sind da, ja, jetzt, also irdische Dinge sind in meinem Leben ganz schön wichtig. Ja? Wenn du das Gefühl hast, ich meine, bevor wir Christen wurden, bevor ich Christ wurde, also ich habe dieses Leben gelebt, was ich so beschrieben habe. Vergnügen, Party, Alkohol, Drogen, Frauen und so weiter. Das war mein Leben. Ja? Und aber auch als Christ weiß ich genau, dass diese Dinge immer noch eine große Bedeutung in meinem Leben hatten. Ich weiß nicht, wie es mit der Zeit aussieht. Okay, zwei kurze Beispiele, wie ich auch als Christ, wie die Welt, wie der Satan versucht, uns in der Welt zu halten. Ja, die werden vielleicht für dich gar nicht passen, aber ich bin sicher, du wirst erkennen, welche Dinge in deinem Leben vielleicht funktionieren, wie der Satan dich versucht. Zum Beispiel, ich war einmal, es war Ende der 90er, da war ich bei meiner Schwester, die in New York lebt, und es war toll, sie dort zu besuchen. Wir sind dann in ein Restaurant gegangen, da habe ich ein Steak bestellt, und es war jetzt eigentlich Nebensache, wir waren ja, haben uns unterhalten und so weiter. Und dieses Steak, das hat so genial geschmeckt, das ist mir völlig, ich habe gedacht, boah, was ist das? Das war ein Geschmackserlebnis, ja. Menschen in dieser Welt leben, die reden auch viel von Erlebnissen, ja. Das war ein Geschmackserlebnis. Und ich sagte, was das bei mir bewirkt hat, nicht jetzt besonders bewusst oder jetzt nicht, dass ich damit ständig aktiv war, aber in meinem Herzen war ich auf der Suche nach dem perfekten Steak, ja, und habe angefangen, selber zuzubereiten und so weiter, habe das immer weiter entwickelt und so, ja. Nur wegen diesem einen Erlebnis, wegen diesen 10 Minuten, das hat in meinem Herzen hat mich quasi, oh ja, das will ich haben, das brauche ich wieder. Oder anderes, ähnliches Beispiel, da war ich in Münster beruflich, da war ich auf so einem Projekt. Wir waren da Abendessen mit zwei Kollegen und der eine hat irgendwie erzählt, er hat zu seinem Geburtstag so eine Rotweinpaket geschenkt gekriegt aus dem Rioja und er hat meint, ah komm, wir bestellen eine Flasche Rioja Rotwein. Und ich habe irgendwie gedacht, oh nee, Wein, kannte ich so von früher, Weinschorle, das schmeckt doch nicht, das Zeug. Und dann haben wir erst gegessen, dann habe ich den Wein getrunken und auch da wieder, ich habe gedacht, was ist denn das? Das war ein Geschmackserlebnis und das hat mich auch nicht mehr losgelassen. Ich habe angefangen, das will ich wieder haben und wieder erleben. Und mit solchen, aber auch 1000 anderen Dingen schafft es der Satan, schafft es die Welt, dich in dieser Welt festzuhalten. Und du denkst, du brauchst diese Dinge. Nein, wir brauchen sie nicht, um glücklich zu werden. Aber die Entscheidung müssen wir erstmal treffen. Wir müssen erstmal glauben, ich brauche diese Dinge nicht. Dann denkst du vielleicht, was, wie soll denn das gehen? Dann habe ich ja gar keinen, dann ist das Leben nur noch irgendwie so eine Nulllinie. Da ist ja dann gar nichts mehr. Richtig, wenn du das Gefühl hast, das ist doch unvorstellbar, dann bist du in der Welt des Glaubens angekommen. Weil wenn Jesus etwas sagt und wir denken, was, wie soll denn das gehen, dann kommt der Glaube ins Spiel. Wenn Jesus es sagt, dann ist es möglich und wenn du glaubst, dann sagst du, ja, wenn Jesus es sagt, dann ist es möglich. Ich brauche nicht dieses irdische Leben, ich will dieses Leben, das von innen heraus immer stärker wird. Übrigens ist die Beziehung mit Gott ist das Einzige, was einen positiven Grenznutzen hat. Je besser deine Beziehung mit Gott ist, desto größer ist dein Nutzen in deinem Leben. So, wenn du dann denkst, oder du bist so jemand, der dann denkt, oh nein, ja, ich sehe das, ich darf dies nicht, das ist ja so eine Sache in meinem Leben, dann kannst du auf die Idee kommen, nein, das darf ich jetzt nicht mehr. Wir lesen jetzt mal, wir lesen eine Stelle im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 20, ich mache jetzt ein bisschen flotter, und zwar Vers 20, wenn ihr nun also mit Christus gestorben seid und die Prinzipien dieser Welt für euch hinfällig geworden sind, warum lebt ihr dann so, als wärt ihr immer noch ein Teil dieser Welt? Und ihr lasst euch vorschreiben, damit darfst du nichts zu tun haben, davon darfst du nicht essen, das darfst du nicht einmal berühren. Dabei geht es doch hier nur um Dinge, die sowieso keinen Bestand haben, Dinge, die dazu sind, dass man sie verbraucht. Wer solchen Forderungen nachkommt, folgt damit lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die vom Anschein her besondere Weisheit hat. Diese selbsterwählte Gottesdienst, diese Demut, diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper. Das hat alles ohne jeden Wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Also die Falle, ich darf das nicht mehr, ich soll das nicht mehr, den Spaß darf ich nicht mehr haben. Das ist ist eine Falle, in die dich der Satan auch locken will, und die ist falsch, die stimmt nicht. Damit bringt er dich nämlich in die Bredouille, das geht ja alles gar nicht. Ja? Das ist nicht die Lösung. Das darf ich nicht und das, es geht um einen inneren Wandel, eine Erkenntnis, einen Glauben, ich brauche das nicht mehr. Aber auch zu glauben, dass dir dann Gott im Lauf der Zeit aus deinem Inneren heraus ein Leben gibt, das viel, viel besser ist, das dich wirklich befriedigt, so dass du diese irdischen Dinge gar nicht mehr brauchst. Ja? Und ich meine hier, diese Geschichte da mit darf's nicht anfassen, anrühren, scheinbar Schonungslosigkeit gegen den Körper. Wenn du dem folgst, dann landest du früher oder später im Kloster. Ja? Und das hat einen Schein von Demut und Schonungslosigkeit gegenüber dem Körper. Aber es hat keinen Wert vor Gott. Ja? Das ist die Welt der Welt, die Welt zu vermeiden, sich vor der Welt zu verstecken, sozusagen, ich darf bloß keinen Spaß an irgendwas Irdischem oder so haben. Das ist definitiv nicht die Lösung. Das ist nicht der Weg, den Jesus hier zeigt, sondern der Weg, den Jesus zeigt, der klingt eher, wir lesen Epheser 3, Vers 15, und zwar den ab Vers 15 in der Schlachter. 3, 15 und 16. Ab Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Was war denn das jetzt? Jetzt habe aus Versehen was geklickt. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, vor dem jedes Geschlecht im Himmel auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Das ist es, worum es geht. Jesus will uns Kraft geben, dass unser innerer Mensch immer stärker wird. Ja, und jetzt überleg mal, natürlich, Paulus hatte dieses Leben. Wie soll sonst Paulus all diese Herausforderungen, all diese Kämpfe, all diese Ablehnung, er wurde sogar gesteinigt, er wurde ausgepeitscht, er wurde verfolgt wie sonst was von seinem eigenen Volk, ja, war im Gefängnis ohne Ende, was der alles erlitten hat. Ja, wie klar, wie war das möglich? Weil er am inneren Menschen extrem stark war. Dem haben die irdischen Dinge nicht. Meinst du, der Paulus ist rumgelaufen und hat gedacht, wann kann ich wieder Urlaub machen? Nee, er brauchte das nicht. Ja? Nicht. Also Urlaub ist nicht an sich schlecht, aber Paulus, der brauchte das nicht. Das ist der große Unterschied. Ja? Paulus war stark am inneren Menschen und deswegen hat er auch all diese Dinge ertragen und erduldet. So, und das ist jetzt versprochen, die letzte Stelle, die wir lesen im Philipper, Kapitel 4, da sehen wir, wie Paulus, ein Beispiel, wie Paulus das beschreibt, wie sein Leben sich quasi so anfühlt. Philipper, Vers 4, ab Vers 11. Nicht wegen des Mangels, sage ich das, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und hier ist es, wie Paulus quasi mit dem Leben in dieser Welt umgeht. Er hat Phasen, in denen er Überfluss hat. Er redet hier von Reichsein. Ja? Ich weiß nicht genau, was er meint, aber vielleicht war er mal bei einer Gemeinde, wo ein halbes Jahr war und es ihm prächtig ging, weiß ich nicht, ja. Aber er schreibt hier, und wenn er dann zur nächsten Gemeinde kommt und dort muss er hungern, dann ist er da nicht rumgesessen mit so einem Gesicht, wann komme ich denn hier bloß wieder weg, ja, Mann, wie lange soll ich denn das noch aushalten? Nee, weil er innerlich stark war, konnte er mit all dem umgehen. Und genau so können wir auch mit dieser Welt umgehen. Ja, wir erleben Zeiten, die sind angenehmer, wir erleben Zeiten, die sind herausfordernder, irdisch, mit größeren Problemen, Ängsten, Sorgen, aus irdischer Sicht. Aber das berührt uns immer weniger, weil wir innerlich stark werden an dem inneren Menschen durch die Kraft Jesus. Nicht das Leben von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Und das geht nur durch eine intensive, lebendige Beziehung mit Jesus. Aber zuallererst musst du glauben, dass dir Gott, dass dir Jesus dieses Leben kann und will. Denn wir sind oft so denken, so, ich kann doch gar nicht, die Sorgen, die kommen, die sind schon da, bevor ich überhaupt nachgedacht habe. Du musst die Entscheidung treffen, nein, das ist eine Lüge. Die Sorgen können mich nicht beherrschen. Sie haben nicht das Recht. Sie dürfen es nicht, sie können es eigentlich auch gar nicht, aber ich lasse es zu. Und das werde ich aber nicht mehr zulassen. Warum? Weil Jesus es sagt. Und zu allerletzt, auch zum Überleitung zum Abendmahl, hat nicht Jesus selbst gezeigt, hat er uns nicht dieses Leben gezeigt an dieser inneren Kraft, indem er sogar bereit war, am Kreuz zu sterben. Ich meine, am Kreuz, da ist gar nichts mehr von irgendwelchen Vergnügungen, von guten Gefühlen, von irgendwas, was dich auf dieser Welt wohlfühlen lässt. Nein, am Kreuz hat Jesus gezeigt, dass er das alles nicht braucht. Im Gegenteil, er nimmt jeden Schmerz sogar in Kauf, den eigenen Tod, und er wird dabei aber nicht gebrochen. Er war nicht verzweifelt, er hat seine Hoffnung nicht verloren, er ist nicht am Leben verzagt, seine Freude ist nicht verloschen gewesen. Im Gegenteil, im Hebräerbrief heißt es, wegen der Freude, die vor ihm lag, war er bereit, das Kreuz zu ertragen. So stark können wir werden am inneren Menschen, dass wir sogar ein Kreuz ertragen können. Natürlich will keiner von uns ein Kreuz. Selbst Jesus hat sich nicht auf das Kreuz gefreut. Selbst Jesus hat gesagt, wie ist mir bange, bis diese Taufe vorbei ist. Und am Gethsemane hat er gesagt, oh Vater, bitte nimm diesen Kelch von mir. Auch Jesus wollte das Kreuz nicht. Jesus war kein Masochist quasi, der die Schmerzen haben wollte. Nee. Aber er war innerlich stark genug, um es zu ertragen. Und das ist die Vision für unser Leben. Und das ist auch der einzige Weg, wie du in dieser Welt erfüllt sein kannst, glücklich sein kannst, voller Freude sein kannst, egal wie die Umstände in unserem Leben sind. Wir sind da alle noch nicht, aber das ist der Weg, wo wir hinwollen. Lass uns zusammen beten zum Abendmahl. Ja, lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir die Chance haben auf ein anderes Leben, als das diese Welt lebt. Gott, danke, dass du uns herausgerufen hast und uns befreit hast von dieser Gefangenschaft, Gott. Das ist die Freiheit, die du uns gibst durch dieses Leben in Jesus, Gott. Wir danken dir, dass du es uns angeboten hast und dass wir es annehmen können, Vater. Und dass Jesus bereit war, es uns zu zeigen, dieses Leben. Und nicht nur das, sondern dass er sogar bereit war, das grausame, fürchterliche Kreuz und all die Schmerzen und all das Leid, das damit verbunden ist, zu ertragen, damit wir eben auch an diesem Leben teilhaben können, Vater. Ich bete, Vater, dass wir alle, die wir in der Gemeinde hier sind, in Berlin, aber auch in allen anderen Gemeinden und alle, die heute vielleicht zugehört haben, dass du ihnen Glauben gibst und die Hoffnung gibst und dass sie die Entscheidung treffen, ja, ich will stark werden an diesem inneren Menschen und dass du uns stärkst an diesem inneren Menschen, Vater. Dann können wir für dich leuchten und können ein Leben leben in dieser Welt, bei dem andere Menschen den Unterschied merken werden, Gott. Denn diese Kraft, die ist nur in dir möglich und durch Jesus, Vater. Wir danken dir für alles, was du uns gibst und gegeben hast und noch geben wirst. In Jesu Namen beten wir. Amen. Ja.